Meine sehr verehrten Damen und Herren, Volker Gerhardt hat Ihnen das systematische Problem von Glauben und Wissen vorgeführt und hat dann einen Rückblick auf die Reformation geworfen, hat sozusagen den historischen Kontext angeschlossen. In meinem Vortrag gehe ich umgekehrt vor. Ich entfalte ein historisches Tableau und ziele auf systematische Konstellationen. Und es wird hoffentlich für Sie eine angenehme und auch reizvolle Aufgabe sein, diese beiden Vorträge, die in ihrer Anlage gegenläufig vorgehen, aufeinander abzubilden. Wir schauen, wie unsere Diskussion das aufnehmen kann. Wohl noch keines der Reformationsjubiläen der letzten 200 Jahre war so stark von dem Impuls geprägt, die Reformation in die Geschichte der frühen Neuzeit einzuordnen, wie dasjenige, was wir in diesem Jahr begehen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein erster Grund liegt in dem gewachsenen Bewusstsein von der Interdependenz sozialer und politischer, geistiger und religiöser Faktoren in der Genese der Geschichte. Die methodische Konzentration auf eines dieser Felder führt alsbald in den Zusammenhang der anderen hinein. Keine Reformation ohne die durch den Buchdruck sich aufbauende Öffentlichkeit, so lautet etwa die prominente These von Thomas Kaufmann. Die Technik des Druckens und der Handel mit Büchern, das sind Voraussetzungen für den Erfolg der Luther-Sache. Ein zweiter Grund ist in der genaueren Kenntnis der spätmittelalterlichen Frömmigkeit zu sehen. Bereits vor Luther gab es, so die Auffassung von Volker Lippin, den Sie vielleicht gehört haben, religiöse Bewegungen vom Typ der Mystik, die sich auf das Innere des Menschen konzentrierten. An sie konnten die Theologie und die Frömmigkeitspublizistik Luthers anschließen und haben das auch getan. Ein dritter Grund findet sich in dem gegenwärtig ausgeprägten Bewusstsein von der Marginalität der Religion. Nachdem man zu früheren Zeiten die Religion selbst als Auslöser historischer Geschehnisse überbetont hatte, so als sei ein Wandel der Frömmigkeit zugleich ein Wandel der Kultur, wird sie inzwischen als Element der Kultur gesehen, als Variante in den Modellen geschichtlicher Selbstauffassung, so kann man es etwa bei dem Historiker Heinz Schilling akzentuiert finden. Nun wäre es viel zu einfach, diesen Sichtweisen prominenter Historiker nur zu widersprechen. Zweifellos gehört die Reformation als ein Faktor in den Umbruch, den wir als Wechsel vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit wahrnehmen. Dass die Reformation durch und durch geschichtlich ist, das steht unverrückbar fest. Doch gerade wenn man das konstatiert, stellt sich die Frage nach der Eigentümlichkeit der historischen Erscheinung der Reformation und mithin nach der Eigenart ihrer geschichtlichen Wirkung. Dieser Frage werde ich in meinem ersten Gedankengang nachgehen. Wir werden sehen, dass der spezifische Charakter der Reformation nur dann zu begreifen ist, wenn man ihren theologisch artikulierten religiösen Grund ins Auge fasst und in Rechnung stellt. Wir werden dann aber auch gewahr, dass die Folgen der Reformation über die Geschichte der Frömmigkeit im engeren Sinne hinausgehen. Die soeben exemplarisch genannten Beispiele aktueller reformationsgeschichtlicher Forschung folgen grundsätzlich einem bewährten Muster der Geschichtsschreibung, das sich als Wechselspiel von Tradition und Innovation bezeichnen lässt. In der Geschichte bilden sich Traditionen aus, Modelle des Weltverstehens, Typen des Handelns, Konstellationen von Gefühlen. Sie dienen dazu, die Welt zu begreifen und zu gestalten. Diese Funktion erfüllen sie, weil sie sich keineswegs nur an der Vergangenheit orientieren, als stellte die Tradition nur die Schatzkammer des Gewesenen dar. Als symbolische Formen, mit Ernst Cassirer zu reden, sind die Mechanismen des Weltbewusstseins genereller und abstrakter als die Einzelfälle, die unter sie zu subsumieren wären. Die Tradition stellt vielmehr ein Potenzial zur Verfügung, Zukunft zu erschließen und zu bewältigen. Die Rückgriffe auf das Bewährte erweisen sich als Vorgriffe auf das Unbekannte. Die Schaltstelle zwischen beiden Perspektiven, dem gewissen Rückblick auf das Erreichte und dem erwartungsvollen Ausblick auf das Kommende, diese Schaltstelle ist in der Dynamik des menschlichen Handelns selbst zu finden, also in dem stets aktiven Bewusstsein, für den Erhalt des Lebens tätig sein zu müssen. Geschichte stellt sich als ein Prozess dar. Im Geflecht von Tradition und Innovation das Leben in der Welt zu gestalten und in ihm zu bestehen. In dieses Modell fügt sich die spätmittelalterliche Frömmigkeit nicht nur ein. Man kann sogar erwägen, ob sie nicht zu diesem Rhythmus geschichtlichen Verstehens elementar beigetragen hat. Denn das auf Innovation ausgerichtete Handeln, das sich von der Tradition herkommen sieht, hat es auf alle Fälle mit zwei Problemen zu tun, die nach einer religiösen Deutung verlangen. Einmal geht es um die Realität des Ziels im Handeln. Es liegt auf der Hand, dass innovatives Verhalten mit einer gewissen Unschärfe hinsichtlich des konkreten Begriffs des Angestrebten und Kommenden rechnen muss. Wird das, worauf das Handeln aus ist, sich auch wirklich als ein Ziel darstellen lassen? Und so, dass es mit anderen Zielen vereinbar ist und so, dass es in den Horizont des gelingend Möglichen eingeht, also am Ende in das Reich Gottes als dem Inbegriff aller Zwecke. Das andere Problem, was im geschichtlichen Handeln auftaucht, ist das der menschlich verwirklichenden Kraft. Es sind ja wir, die humanen Subjekte, denen die Last der Verwirklichung auferlegt ist. Verfügen wir über die hinreichende Klarheit unserer Absichten, die nötige Stärke in unserem Handeln, das erforderliche Selbstvertrauen, die Verantwortung auch für ein Scheitern zu übernehmen. Es ist nun leicht zu sehen, dass sowohl im Blick auf das sittliche Ziel als auch in der Gewahrung des sittlichen Vermögens das geschichtliche Modell der Verschränkung von Tradition und Innovation vor neue Fragen stellt. Nämlich vor die Frage nach der Einheit der Ziele und vor die Frage nach der Zuverlässigkeit der Subjekte. Und für beide Fragen hatte die spätmittelalterliche Frömmigkeit spezifische Antworten bereit. Die Zielgewissheit, so konnte man sagen, die Zielgewissheit resultiert aus der Vorgabe des Reiches Gottes, in dem Gott selbst der Herrscher und Richter ist. Am Ende der Zeiten wird es sich erweisen, in welchem Maße das von Gott Gewollte auch in der Geschichte verwirklicht wurde. Der Leitfaden für die Frage danach, was denn Gottes Wille jetzt ist, besteht in der Maxime, in allem Gott zuerst wirken zu lassen. Und über die Zuverlässigkeit der sittlichen Subjekte gibt es dabei keine Illusionen. Sie sind in ihrer breiten Mehrheit, mit Ausnahme der Heiligen vielleicht, zur Realisierung des Guten unfähig. Sei es, weil sie sich nicht um den rechten Weg kümmern, sei es, weil es ihnen die innere Konzentration und die Kraft fehlt. Darum müssen sich die geschichtlichen Subjekte ihrer Stärkung durch Gottes gnädigen Willen versichern. Sie benötigen immer wieder die Ansprache durch Gott und die Eingießung seiner Gnade, wie sie insbesondere in den Sakramenten geschieht. Diese beiden Aspekte, Zielvergewisserung und Zuverlässigkeitsverstärkung, hängen nicht nur begrifflich zusammen, sie sind auch in der geschichtlichen Wirklichkeit des späten Mittelalters miteinander verbunden, nämlich in der Kirche. Die Kirche ist es, die Gottes Reich als das Integral aller sittlichen Vollkommenheit verkündigt. Sie ist es, die Gottes Gnade durch die geistliche Stärkung der Subjekte in den Sakramenten vornimmt. Insofern wird der Rhythmus von Tradition und Innovation durch die Kirche konstituiert. Geschichte ist das Medium der Kirche in ihrer geschichtlichen Wirklichkeit. Allerdings sind mit diesem Modell auch Einschränkungen verbunden. Einmal bleibt das Reich Gottes als sittliches Ziel empirisch unerreichbar. Insofern steht es immer auch als Gesetz vor Augen, das auf das Moment des noch Unerfüllten verweist. Erst, so sagte man, das jüngste Gericht wird diese Ungewissheit zu einem Ende bringen. Darin bleibt dann der Unterschied zwischen dem religiös aufgebauten Ziel alles Handelns und der sittlichen Zweckbestimmung, die das menschliche Handeln orientierend begleitet, unaufgehoben. Die andere Einschränkung ergibt sich aus der Verfassung der Menschen, der sittlichen Subjekte. Auch dem Menschen, der sich doch auf dem Weg zu Gottes Reich befindet, bleibt die Erfahrung des Scheiterns und Versagens nicht erspart. Die stets von Neuem empfangene Gnade kann nicht darüber hinwegtäuschen, denn auch die Wirkung der Gnade vergeht und muss aufgefrischt werden. Erst das jüngste Gericht abermals bringt die Lösung, wenn nämlich Gott die im Leben erbrachte Anstrengung, die sich zugleich der Sakramente bedient hat, würdigend anerkennt, statt auf der Inkongruenz von Wollen und Tun zu insistieren. Das europäische Spätmittelalter erwies sich in dieser Hinsicht in der Aneignung des göttlichen Zieles im Gebot und in der Annahme der göttlichen Gnade im Sakrament als eine religiös ausgesprochen rege Epoche. Der religiös-sittliche Weg, wie er von der Kirche vorgestellt und vorgelebt wurde, fand Aufmerksamkeit und Anerkennung, was wiederum die Darbietung der kirchlichen Heilsmittel zugleich steigerte. Sakramente wurden verlangt und gespendet. Die Konversion von Buße durch Ablass wurde gefördert und gesucht. Dabei ergab sich das geschichtliche Bild eines Fortschreitens ohne Fortschritt. Das Handeln war auf ein Vorangehen eingestellt, eine potenzielle Verbesserung, natürlich. Die Handlungsresultate dagegen konnten und sollten nicht den Eindruck erwecken, tatsächlich dem Reich Gottes näher zu kommen. Dieser Status wurde vielmehr der Endzeit vorbehalten, in der Gott alles in allem sein würde. Wie verhält sich nun die Reformation als Moment in der Geschichte zu diesem Rhythmus der Geschichte? Sie rückt, wie wir an der entscheidenden Weichenstellung Martin Luthers sehen werden, das ganze Modell in ein verändertes Licht. Sie ist nicht, wie man derzeit meistens mutmaßt, nur eine Variante dieses religiösen Modells der Geschichte. Sie ist dessen Unterbrechung und Vertiefung. Daher müssen wir nun gewiss sein, dass die Seele alle Dinge entbehren kann, bis auf das Wort Gottes. Und ohne Gottes Wort ist ihr mit gar nichts geholfen. So lautet ein Schlüsselsatz in Martin Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen aus dem Jahr 1520. Daher müssen wir nun gewiss sein, dass die Seele alle Dinge entbehren kann, bis auf das Wort Gottes, und ohne Gottes Wort ist ihr mit gar nichts geholfen. An diesem Satz lässt sich die Eigenart der Ausrichtung menschlichen Lebens zeigen, wie sie durch die Reformation geschichtlich prägend wurde. Deshalb möchte ich mit Ihnen diesem Satz ein bisschen meditierend nachgehen. Mit dem Wort Seele, das selbst eine reiche philosophische Tradition besitzt, meint Luther diejenige Instanz im menschlichen Dasein, in dem sich das Selbstsein konzentriert, also die Verbindung von Selbstempfinden und Selbstbestimmung. In der Seele weiß der Mensch um sich und aufgrund ihrer versteht er sich aufs Handeln. Darum kann man die Seele als den Ort bezeichnen, von dem her auch die beiden vorhin genannten Aspekte geschichtlichen Lebens sich aufhellen lassen. Die Zielwahl mit ihrer Fluchtlinie ins Unendliche hinein und die Selbstgewissheit im Vollbringen des Gewählten. Nun meint Luther, die Seele könne alle Dinge entbehren. Das heißt, zugespitzt, nichts in der Welt kann eine Orientierung der Seele zuverlässig übernehmen. Oder wie er sagt, negativ ausgedrückt, ohne Gottes Wort ist der Seele mit gar nichts geholfen. Nichts Weltliches also kann die Fragilität der Seele heilen, nichts kann ihren Mangel an Verwirklichungskraft kompensieren, stattdessen wird für beide Aspekte die Beziehung zum Wort Gottes als maßgeblich und grundlegend erachtet. Betrachten wir zunächst die negative Seite, nach der dem Menschen kein Ding nötig ist, wie Luther sagt. Es zeichnet ja das geschichtliche Selbstverständnis des Menschen aus, dass er sich in die Zukunft hinein entwirft. Das innovative Potenzial der Geschichte zeigt sich gerade daran, dass auf künftige Zustände abgezielt wird. Und die Kraft der Tradition erweist sich darin, dass sie diese Zukunft möglich macht. Nun hatten wir aber schon gesehen, dass die Verknüpfung der auf die Zukunft vorbereitenden Tradition mit dem auf Zukunft ausgehenden Handeln in der Spontanität menschlichen Tuns liegt. Diese Spontanität menschlichen Tuns ist, so sehr es sich von der Tradition und ihren Befähigungen leiten lässt, auf eine eigentümliche, man könnte fast sagen rätselhafte Weise autonom. Folgte es nur den Vorgaben der Tradition, also den herkömmlichen Anwendungen von Erkenntnis und Wollen, dann gäbe es nichts wirklich Neues. Das, was künftig wäre, könnte nichts anderes sein als die Verlängerung der Vergangenheit. Darum bleibt auch das Reich Gottes, wenn man es als integratives Symbol für die Gesamtheit der weltlichen Ziele versteht, von diesen Zielen abhängig. Und es stünde dann auch unter dem Vorbehalt der das Ziel erreichenden oder verfehlenden Kraft des handelnden Subjekts. Dass nun für die Seele nicht dieser geschichtliche Prozess, sondern das Wort Gottes als maßgeblicher Bezugspunkt genannt wird, bedeutet auf alle Fälle eine Wendung heraus aus diesem Beziehungsgeflecht, das wir vorhin erörtert haben. Es ist dann mit dem Wort Gottes um eine andere Bestimmungsdimension humanen Daseins zu tun. Folgt man, und damit kommen wir zur positiven Seite von Luthers Satz, folgt man zunächst dem metaphorischen Potenzial des Ausdrucks Wort Gottes, dann ist damit eine uns vernehmbare Bestimmung gemeint, die eine unbedingte Herkunft besitzt. Also Wort ist das, was wir vernehmen können, Wort Gottes ist das, was uns unbedingt bestimmt. Dabei steht der Ausdruck Wort für den Sachverhalt, dass wir unser Selbstsein, also unser Empfinden und unser Handeln, nicht aufgrund physischer Beeinflussung uns bestimmen lassen, also nicht nach dem, was wir zu fühlen bekommen, sondern nach dem, was wir verstehen. Und hier geht es um ein Verstehen, das auf die Empfindung unserer selbst zielt und das in unserem Handeln zur Darstellung gelangt. So viel kann man schon einmal aus der Reflexion auf den metaphorischen Sinn des Ausdrucks Wort Gottes entnehmen. Doch damit haben wir die Frage ja noch nicht beantwortet, wie sich diese Bestimmung realiter und in concreto vollzieht. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, müssen wir unsere Überlegungen noch ein bisschen genauer fassen. Es lässt sich an dem Überlegungsgang, den wir bisher angestellt haben, erkennen, dass es so etwas wie eine natürliche oder, sagen wir, naiv unvermeidliche Weise gibt, sich zu sich selbst zu verhalten, nämlich immer schon von unserer Verflochtenheit mit der Welt auszugehen, in der wir leben. Damit ist verbunden, dass wir uns mit unserem Empfinden, also in allen Spielarten innerer Wahrnehmung, stets im Handlungszusammenhang der Selbsterhaltung bewegen. Allerdings nun auch mit den Folgen, derer wir gewahr wurden, also der innerweltlichen Unvollendbarkeit unseres Anliegens, das Leben zu vollziehen und zu erhalten. In der Regel bilden wir angesichts dieser Lage Kompromisse aus. Kompromisse, die wir kennen. Wir verzichten auf die Strenge des Selbstanspruchs. Wir deuten, also wir ermäßigen unsere Ziele. Wir suchen eine religiöse Kompensation. Alles in dem Interesse, dass der geschichtliche Prozess, in dem wir stehen, sich einigermaßen fortsetzen lässt. Und auch die religiöse Strategie, von der vorhin die Rede war, folgt diesem Muster. Es macht nun die genaue Gestalt des Wortes Gottes aus, dass eben diese Existenzverfassung mit aller Konsequenz zum Thema gemacht wird. Neigen wir selbst dazu, Kompromisse zu bilden, in der Strenge nachzulassen oder aber zu verzweifeln angesichts des immer wieder eintretenden Scheiterns, so spricht das Wort Gottes mit unbedingter Klarheit das aus, was wir insgeheim wissen, aber nicht wahrhaben wollen, dass man so nicht erfolgreich leben kann und auch nicht leben soll. Erst wenn das klar ist, wenn also mit diesem Modell des humanen Lebens, so mächtig es ist, definitiv abgerechnet wurde, kann die positive Bestimmung eintreten, dass nämlich der wahre Grund des Lebens erkannt wird, der sich nicht über die Empfindung und das Handeln in der Welt erschließt, sondern allein aus Gott. Gegen den Selbstbezug, der sozusagen immer schon mit welthaftem Empfinden und Handeln beschäftigt ist, wird der Gottesbezug des Selbst aufgedeckt, also die Dimension, aus der das gesamte Leben herkommt und von der es aus und in die Welt hineingeht. Diese Beziehung nun findet ihrerseits eine Resonanz in unserem Inneren, nämlich im Phänomen bedingungslosen Vertrauens, das alles Leben und Tun trägt und begleitet. Dazu ein etwas längeres Luther-Zitat aus dem 6. Abschnitt der Freiheitsschrift. Fragst du aber, sagt Luther, was ist denn das Wort Gottes, das eine so große Gnade gibt? Und wie soll ich es gebrauchen? Dann lautet die Antwort, es ist nichts anderes als die Predigt von Christus, die so geschehen ist, wie sie das Evangelium enthält. Die soll so beschaffen sein, und sie geschieht auch so, dass du deinen Gott zu dir reden hörst, wie sehr all dein Leben und alle deine Taten nichts vor Gott gelten, sondern du mit allem, was in dir ist, in Ewigkeit zugrunde gehen musst. Wenn du das recht glaubst, wozu du verpflichtet bist, dann wirst du an dir selbst verzweifeln. Und du wirst bekennen, dass das Wort des Propheten Hosea wahr ist: O Israel, in dir ist nichts als dein Verderben, allein in mir aber besteht deine Hilfe. Damit du aus dir und von dir, das heißt aus deinem Verderben, herauskommen kannst, stellt er dir seinen lieben Sohn Jesus Christus vor dich hin und lässt dir durch sein lebendiges, tröstliches Wort sagen, du sollst dich ihm mit festem Glauben überlassen und frisch auf ihn vertrauen. Es ist also nichts anderes als die christliche Verkündigung des Evangeliums, wie es alle Tage, zumindest alle Sonntage, gepredigt wird. Und so ist es zu verstehen, als absolute Begründung menschlichen Selbstseins von Gott her, nicht als übernatürliche Kompensation menschlicher Schwäche. Es wächst dem Menschen von Gottes Wort her sein ganzes Dasein zu. Das Wort Gottes befähigt zur Selbstkritik hinsichtlich des Sich-Auslieferns an die Welt. Und es begründet weltliches Handeln, das sich hinsichtlich seines eigenen Selbstseins nicht mehr von den Handlungserfolgen oder vom Scheitern der Handlungen abhängig macht. Es hat seinen für die Empfindung spürbaren Grund im unbedingten Vertrauen. Das heißt im Glauben. Und der Glaube ist dieser Grund der Freiheit, die darum als christliche Freiheit zu bezeichnen ist. Die christliche Freiheit in Luthers Verständnis stellt sich als die Befreiung dar, welche sich durch die Umstellung der Selbstdeutung ereignet. Die selbstbezogene Selbstdeutung wird zur Antwort auf Gottes Wort. Damit freilich verbindet sich eine unbedingte Gewissheit, welche von nun an den Maßstab für die Einheit von Wahrheit und Freiheit darstellt. Es versteht sich, dass der Glaube, von dem hier die Rede ist, nur im individuellen Leben eines jeden Menschen seinen Ort findet. Das Wort Gottes, so sehr es alle anspricht, betrifft doch immer nur jeden als Einzelnen. Aus diesem Zusammenhang zwischen der Verkündigung, die allgemein laut wird und sich an alle richtet, einerseits, und dem individuell angeeigneten Glauben, ergibt sich die geschichtliche Wirkung, man könnte fast sagen, die explosive Kraft der Reformation. Die Reformation ist zunächst und vor allem eine Umstellung im Selbstverständnis der Menschen. Freilich ist sie als solche gerade geschichtlich wirksam. Und das keineswegs nur im Sinne mentaler Veränderungen, sondern mit erheblichen Auswirkungen auf die soziale und politische Geschichte. Diesem Aspekt widmen wir uns jetzt im zweiten, etwas kürzeren Teil dieser Überlegungen. Wie sich die geschichtlichen Folgen der Reformation in der Moderne darstellen und wie sich eine reformatorische Frömmigkeit in ihr artikuliert. Den Ausgangspunkt dieses Abschnitts bildet die Einsicht, dass mit der Reformation ein Verständnis humanen Daseins in die Welt gekommen ist, das, weil es von Gottes Wort ausgeht, eine universale Reichweite besitzt, aber nur im individuellen Glauben zu seiner eigentlichen Wirklichkeit gelangt. Diese Individualität der Überzeugung ist mit dem Terminus Gewissheit gemeint. Als solche kann sie weder erzwungen noch gefordert werden. Sie ergibt sich vielmehr als Resonanz aus dem Hören und Verstehen des Wortes Gottes. Es geht einem sozusagen ein Licht auf über sich selbst. Diese Konstellation besitzt eine erste Konsequenz auf der Ebene der Religion selbst. Denn mit diesem Grundgedanken zieht eine bewusste Pluralisierung des Christentums in die Geschichte ein. Glaube ist fortan nicht mehr Resultat kirchlicher Lehre. Glaube ist nicht eine Zustimmung zu irgendwelchen transzendenten, unser Weltverstehen überschreitenden Sachverhalten, sondern Glaube ist eine Überzeugung des Herzens im Verhältnis zu Gott. Damit wird ein Bruch im Gedanken der Tradition vollzogen, sofern diese auf die Eingliederung der einzelnen Menschen in die Gesamtheit einer religiösen Weltanschauung aus ist. Man kann angesichts der reformatorischen Entdeckung die Frage stellen, ob es eine solche Form der Tradition, die die Menschen immer nur vereinnahmt, im Christentum jemals gegeben hat. Ich glaube, beinahe nicht. Dann wäre auch in der Reformation gar nichts Neues ins Licht gelangt, wenn es sich so verhält, sondern es wäre ein Aspekt hervorgehoben, der dem Christentum schon immer zugehört, ohne dass er bisher in einer solchen Radikalität in den Mittelpunkt gestellt worden wäre. Allerdings hat die reformatorische Einsicht von der Allgemeinheit der Verkündigung und der Individualität des Glaubens auch zur Folge, dass es nicht mehr eine einheitliche Korrespondenz zwischen einer Kirche und dem wahren Glauben gibt, sondern es gibt wahren Glauben und wahres Christentum nur in einer Mehrheit von Kirchen, die sich abgesehen von möglichen kulturellen Differenzen dadurch unterscheiden, dass sie auf die Geburt des Glaubens aus dem Wort Gottes mit unterschiedlicher Deutlichkeit verweisen. Das ist ja in der Tat das Resultat der religiös unterlegten Auseinandersetzungen, also der sogenannten Religionskriege im 17. Jahrhundert gewesen, dass es zu einer am Ende vom Recht erzwungenen Koexistenz von verschiedenen Kirchen auf demselben Territorium kommen konnte. Es ist daher falsch, die Reformation als Kirchenspaltung aufzufassen. Nach der Reformation stehen vielmehr alle Kirchen des Christentums in der Spannung zwischen ihrer auf Gemeinschaft und Zugehörigkeit tendierenden Lehre und dem individuell gelebten Glauben. Nach der Reformation wird es immer klarer, dass sich die eine Kirche Jesu Christi nur in der Gestalt verschiedener Kirchen darstellen kann. De facto ist das eine Durchsetzung des protestantischen Gedankens von der Reinheit und Unmittelbarkeit des Gottesverhältnisses. Allen Konfessionskirchen und auch die römisch-katholische Kirche ist nach der Reformation zu einer Konfessionskirche geworden. Allen Konfessionskirchen kann man jetzt nur noch aus innerer Überzeugung angehören. Der Verweis auf die eigene Herkunft reicht nicht mehr aus. So viel zu den Folgen der Reformation für den Bereich der Religion. Aber die geschichtlichen Folgen gehen über diese religiöse Ebene hinaus, obwohl die auch schon nicht ganz unbedeutend ist. Denn gerade die Notwendigkeit einer politischen und rechtlichen Anerkennung verschiedener Kirchen im selben Land beförderte die Option einer Unabhängigkeit eigener Gewissensbildung von autoritativen Vorgaben überhaupt. Was für die Religion intern gilt, nämlich die Freiheit gegenüber kirchlicher Lehre aus der Kraft des durch Gottes Wort befreiten Gewissens, das konnte nun auch für die Sphäre der Religion überhaupt in Anspruch genommen werden. Es wurde möglich, die Freiheit des Subjekts nicht religiös zu begründen. Und zwar verbunden mit dem Pathos individueller Unbedingtheit. Damit wurden grundsätzlich die Maßgaben der Tradition bestreitbar. Die Reformation führte durchaus gegen ihre eigene politische Theorie das revolutionäre Prinzip in die Geschichte ein, nämlich sich im Modus eines unbedingten Anspruchs aus den Herkunftslinien der Gegenwart zu befreien und eine andere, selbstgestaltete, neue Zukunft zu beginnen. Wie man es sich am Musterbeispiel der Französischen Revolution klar machen kann, sehen sich solche Aufbruchsimpulse sogleich mit zwei schwerwiegenden Problemen belastet. Einmal mit dem Umstand umgehen zu müssen, aus dem Anfang eine neue Kontinuität hervorgehen zu lassen. Einer revolutionären Spontaneität auf Dauer kann man nicht rechnen, sie wäre auch kaum wünschenswert. Sodann mit der Herausforderung, dem eigenen Aufbruch nun doch eine nun eben alternative Herkunft vorausdenken zu müssen. Die starke revolutionäre Spontaneität bedarf selber einer symbolischen Deutung. Gerade im Fall der Französischen Revolution kann man sehen, dass beide Aspekte zusammengehören. In ihrer politischen Verzweckung wurde der von der Französischen Revolution propagierte Kult der Vernunft selbst zu einer bürgerlich-partikularen Religion und damit zu einer Ideologie. Was hier an diesem Beispiel zu beobachten ist, gilt auch für andere geschichtliche Aufbrüche im Namen der Unbedingtheit der Freiheit. Sie müssen sich selbst mit Deutungen versehen, die alsbald auf den Zweck politischer und sozialer Gestaltung zuführen. Sofern die Deutungshorizonte selbst schon in der Absicht in Anspruch genommen werden, die historische Zäsur zu setzen, bleiben sie, trotz der in Anspruch genommenen Unbedingtheit, auf der Ebene, sich von, wie wir vorhin sagten, Dingen der Welt abhängig zu machen. Sie nehmen also den religiösen Anspruch auf, wie er von der Reformation mit zu geschichtlicher Geltung gebracht wurde, lösen sich aber aus dem Konstitutionszusammenhang des Wortes Gottes heraus und verschieben diesen in einen anderen Horizont. Damit tritt aber nun genau das wieder ein, was doch im Namen der Unbedingtheit der Freiheit vermieden werden sollte. Eine neue Partikularisierung des Unbedingten oder die Unterstellung der Religion unter einen politischen Zweck. Diese Bewegung einer Ablösung von der religiösen Deutung der Freiheit und einer deutenden Neubesetzung ist eine geschichtliche Bewegung. Sie darf darum nicht einfach moralisch beurteilt und kann auch nicht verworfen werden. Eine solche Reaktion wäre auch geschichtlich völlig hilflos. Ihr starkes Motiv liegt in der Möglichkeit, Freiheit für sich selbst unbedingt zu beanspruchen. Nun hat es sich in der europäischen Moderne erwiesen, dass alle Versuche, sich dieser Unmittelbarkeit der Freiheit auf eine partikulare Weise zu versichern, nicht nur in gedankliche Widersprüche, sondern auch in massive politische und soziale Konflikte führen. Es ist daher von höchster Wichtigkeit, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Bewusstsein dafür gewachsen ist, dem modernen Freiheitsanspruch eine Symbolisierung zu verleihen, die sich von partikularen Beanspruchungen und Festlegungen unterscheidet. Ich spreche von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1948. Hier werden die Konsequenzen aus der grundbegrifflichen Vorrangstellung der Freiheit gezogen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So beginnt der Artikel 1. Und diese Voraussetzung begründet, wie es dann weiter heißt, das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person mit allen Folgerungen, die sich daraus ergeben. Hier tritt die allgemeine Öffentlichkeit der Vereinten Nationen als Garant der Menschenrechte auf und die Geburt als das ins Leben treten eines jeden Menschen dient als symbolischer Anhalt für die unbedingte Geltung der Menschenrechte. Nun ist es leicht zu sehen, dass mit der UNO einerseits und dem individuellen Leben andererseits Platzhalter für die Menschenrechte genannt sind, die in ihrer Unableitbarkeit an die Stelle religiöser Begründungen der Unbedingtheit der Freiheit treten. Allerdings, genau in dieser Platzhalterfunktion liegt dann auch die Grundschwierigkeit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es ist der Zwiespalt zwischen Verpflichtung und Verwirklichung. Denn es schieben sich regelmäßig zwischen beide Instanzen ein, die die Verknüpfung der allgemeinen Menschenrechte mit ihrer individuellen Realisierung unterbrechen. Die universale Verkündung der Menschenrechte sichert nicht aus sich selbst die tatsächliche Verwendung in jedem einzelnen Fall. Stattdessen erleben wir in unserer Gegenwart, wie sich Figurationen aufbauen, die mit religiösem Anspruch unbedingte Gewissheit anbieten und einfordern, diese aber an die Zustimmung zu ihren Lehren und die Zugehörigkeit zu ihren Sozialformen verlangen. Die Phänomene des Fundamentalismus und des sektiererischen Extremismus sind Folgegestalten dieses unbedingten Gewissheitsanspruchs. Sie sind freilich nur zu verstehen, wenn man sie als zweite, späte Reaktion auf die unbedingten Freiheitspotenziale der Reformation und der von ihr beeinflussten Moderne versteht. Stellte sich nämlich die erste Reaktion als die Neutralisierung der religiösen Begründungsansprüche für Freiheit dar, so findet sich nun eine religiöse Neubesetzung dieser Begründungsstrukturen vor. Sie sehen, geschichtliche Folgen sind keineswegs immer eindeutig und sie bleiben vielmehr immer umstritten, so wenig man sie in ihrer Faktizität leugnen kann. Diese Diagnose aber sowohl fordert eine Stellungnahme, insbesondere seitens der religiösen Bewegung, die einmal für die Genese der aktuellen Situation mit ursächlich war, und dann auch der kulturell und politisch verantwortlichen Gestaltungsmächte der Gegenwart. Also, was sagen wir jetzt von Seiten der Theologie, der Kirche und von Seiten unseres demokratischen Staates zu dieser Entwicklung, die mit der Isolierung, dem Heraufkommen, der Neubesetzung dieses unbedingten Freiheitsanspruches verbunden sind. Es kann dabei nicht darum gehen, die Geschichte zurückdrehen zu wollen oder sie von ihrer Vergangenheit befreien zu wollen. Vielmehr muss man unterstellen, dass sich die Lage der Freiheitsansprüche befestigt hat, ohne dass man eine Verallgemeinerung und eine friedliche Verknüpfung erreicht hätte. Daher sind immer nur Interventionen in den Lauf der Geschichte möglich. Mehr geht nicht, aber weniger darf es auch nicht sein. Die Aufgabe, die sich stellt, lässt sich schematisch ganz einfach fassen. Die in der Reformation vorgegebene Offenheit zwischen der Allgemeinheit der Verkündigung und der Individualität des Glaubens muss erhalten bleiben. Gleichzeitig soll deutlich bleiben, es braucht diese beiden Punkte. Es kann nicht eine beliebige Individualität geben und es kann keine herrschende Lehre geben. Das heißt nun für die christlichen Religionen Folgendes. Sie ist dazu gerufen, nicht nur einfach gesellschaftspolitisch tätig zu sein, sondern tatsächlich die reine Individualität des Glaubens an ihren Ursprung in der Verkündigung des Wortes Gottes zurückzubinden und dann auf die Allgemeinheit der menschlichen Weltverantwortung hin auszurichten, von der Glaubensgewissheit zum Weltbewusstsein. Jeder Christenmensch ist im Verhältnis zu Gott ein Einzelner und frei. Das gilt eben nicht nur für jeden Christenmenschen, sondern, weil Gottes Wort an alle Menschen gerichtet ist, für jeden Menschen in der Welt. Es gibt immer nur besondere, partikulare Bedingungen, unter der der Glaube entsteht, aber es gibt kein partikulares Christentum. Was aus der religiösen Freiheitsbegründung stammt, ist allen Menschen zugesagt. Es soll allen offen stehen, unabhängig davon, ob sie sich selber christlich oder religiös verstehen. Es verbindet alle miteinander, vorwillentlich und außermoralisch. Und es verpflichtet zu einem aufs Allgemeine, das Gemeinwohl ausgerichteten Handeln in der Welt. Zweite Reaktionsform, Staat und Gesellschaft. Staat und Gesellschaft, die sich an den Menschenrechten orientieren, sind aufgerufen, sich als Repräsentanten des Allgemeinen, des Gemeinwohls zu verstehen und zu verhalten. Und dabei zu wissen, dass sich diese Ausrichtung aufs Allgemeine nur verwirklichen lässt, wenn sich dafür individuelle Zustimmung finden lässt. Darum wird sich eine säkulare Gesellschaft, die sich bewusst und mit guten Gründen von der Privilegierung einer besonderen religiösen Herkunft verabschiedet hat, interessiert finden an Institutionen, die sich um den religiösen Grund der Freiheit in gleichem Maße bemühen, wie um die Allgemeinheit ihrer Darstellung und Verwirklichung. Das bedeutet eine willentliche, sozusagen laizistische Selbstbeschränkung, die von den Gestaltungen der Religion in der Gesellschaft meint, absehen zu können, kann gar nicht im Interesse einer liberalen Gesellschaft und eines demokratischen Staates liegen. Gerade dann, wenn man unserer Analyse zufolge damit rechnen muss, dass sich das starke moderne Freiheitsbewusstsein von seinen religiösen Ursprüngen abgelöst hat und nicht wieder in gesellschaftliche Allgemeinheit zurückzubringen ist, stehen Kirchen und Gesellschaft vor der Aufgabe, das Bewusstsein von der unbedingten Individualität der Freiheit wachzuhalten. Und das dürfte in unserer Tradition, in der Tradition unserer Geschichte, auch von Bedeutung sein, wenn es darum geht, unsere Zukunft zu gestalten. Vielen Dank.